Hi und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und hier findest du einige spannende Ernährungs- und Gesundheitsthemen, entweder mit mir alleine oder in spannenden Interviews. Und heute habe ich die liebe Leni zu Gast. Sie wird sich gleich nochmal selbst vorstellen und es geht um das Thema Sport und zwar genauer gesagt um das Thema Laufen, Lauftraining und auch was die Ernährung damit zu tun hat, wie man am besten regeneriert, wie die Ernährung da auch mit reinspielt, welche Supplements notwendig sind und wie man sich vor, während und nach einer Trainingseinheit ernährt. Was natürlich auch interessant ist für Leute, die gerade anfangen, ist ein Trainingsplan, den sie vorstellt und der auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt ist. Wenn dich das Thema interessiert und du unbedingt die ganzen Antworten und die ganzen Infos von ihr hören möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran und abonniere den Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen. Viel Spaß! Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundinnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und zusätzlich weitere 10% auf das Dreier-Set sparen. Hi, liebe Leni, ich begrüße dich hier im Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir hatten ja letzte Woche eine tolle Norwegen-Reise zusammen. Da habe ich dich ja auch schon besser kennengelernt und dachte mir, es ist doch eigentlich perfekt, jetzt auch hier mal eine Frau in meinem Podcast zu haben, die schon jahrelang Lauferfahrung hat, Sportwissenschaften studiert hat und da wirklich absolute Expertin drin ist. Und für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor und wie man dich auch zum Beispiel im Internet findet.
Ja, danke dir, Laura, für die Einladung. Ich finde es richtig toll, hier mit dabei zu sein. Habe mir ein paar Podcasts von dir ja schon angehört, die tolle Ernährungsthemen abdecken. Aber Ernährung und Bewegung gehören ja ganz, ganz eng zusammen. Und ich bin früher Leistungssportlerin gewesen. Langstreckenlauf habe ich gemacht, war mal deutsche Meisterin. Habe jetzt kürzlich, obwohl ich seit 13 Jahren gar nicht mehr im Leistungssport bin, trotzdem noch den Wings for Life gewonnen. Also ich bin immer noch fit und aktiv, aber nicht mehr ganz so zielstrebig wie früher vielleicht. Hab aber seit 2 Jahren auch mich auf Instagram ein bisschen mehr breit gemacht mit meinem Kanal Leni_Runner und versuche da allen, die interessiert an Bewegung, Ernährung, gesundem Lebensstil interessiert sind, eben möglichst viele Tipps zu geben. Und das Ganze eben auch so aus meinem ganz normalen Alltag heraus. Ich habe 2 Kinder zu Hause und liebe das Laufen, liebe gesunde Ernährung. Und finde es deshalb umso schöner, jetzt heute mal ein bisschen einen Exkurs mit euch zu machen, raus aus dem reinen Ernährungspart hin zu Bewegung und Ernährung.
Ich bin auch auf jeden Fall schon sehr gespannt. Du hast mir ja ein paar Tipps gegeben, weil ich jetzt auch ein bisschen mit dem Laufen wieder anfangen will. Ich habe jetzt einen Firmenmarathon vor mir und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ding bei mir. Ich bin leider erkältet, das ist jetzt natürlich richtig blöd gelaufen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die meisten, die hier zuhören, auch eher so fitnessmäßig laufen für die Gesundheit und so und jetzt nicht so extrem zielstrebig sind, was jetzt zum Beispiel Marathon betrifft oder so. Deshalb würde ich sagen, fokussieren wir uns doch hier in der Episode einfach mal darauf, wie man denn am besten einsteigt. Und ein großes Thema oder ein Hauptgrund für viele, um Sport zu machen, oder gerade Ausdauersport ist ja, weil sie zum Beispiel Gewicht verlieren wollen. Und da ist natürlich die Frage, ist es denn wirklich effektiv, nur Ausdauersport zu machen, also zum Beispiel laufen zu gehen? Oder würdest du sagen, es ist wichtig, dass da noch zum Beispiel Kraftsport dazukommt?
Ja, super Einstieg, super Frage. Natürlich, ich glaube, das eine und das andere gehört immer zusammen. Also zum einen natürlich Bewegung und Ernährung sind maßgeblich entscheidend, um abzunehmen. Wer nur seine Ernährung anpasst und weniger Kalorien zu sich nimmt, weniger weißen Zucker konsumiert und so weiter, der wird langfristig weniger Effekt spüren, als wenn er eben seine Ernährung anpasst und regelmäßige Bewegung integriert. Aber auch bei der Bewegung ist es ganz entscheidend zu überlegen, welche Bewegung baue ich eben in meinen Alltag ein, um zum Beispiel diesem Ziel des Abnehmens oder des, ich nenne es lieber des Umbaus, eben auch näher zu kommen. Weil es geht ja häufig gar nicht nur um das Thema Gewicht abnehmen, sondern um den Umbau von freier Fettmasse mehr hin eben zu einer ja stärkeren Muskelmasse. Und dieser Umbau funktioniert am allerbesten, wenn wir eben Ausdauer und Krafttraining miteinander kombinieren. Ganz generell sage ich jetzt mal, 3 Bewegungseinheiten pro Woche sind optimal, um eben da auch eine gesunde Mischung und eben auch einen nachhaltigen Effekt zu spüren. Und idealerweise, sage ich mal, zwischen 30 und 60 Minuten sollte man sich einplanen, um dann wirklich auch einen guten Fortschritt zu spüren.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, dass es hier ja um den Switch quasi geht. Man kann ja schlank sein, aber trotzdem wenig Muskelmasse haben. Das wird ja auch oft als Skinny Fat bezeichnet. Und da ist es eben besonders wichtig, diese Kombination zu bekommen. Ich war vor einigen Jahren genauso. Ich dachte immer, ja, ich bin hier schlank, ich brauche nichts, ne? Aber das ist halt extrem wichtig, dass man da auch drauf achtet, wie ist meine Muskelmasse. Und für diejenigen, die jetzt zum Beispiel abnehmen möchten, ist ja Muskelmasse sehr relevant, weil das ist ja ein sehr stoffwechselaktives Gewebe oder die Muskulatur generell, die ja auch Kalorien verbraucht, sogar in Ruhe. Und ich glaube, das unterschätzen auch manche. Aber vielleicht könntest du gerade in dem Bezug nochmal kurz erklären, wie jetzt der Unterschied zwischen der Fettverbrennung, den ja die allermeisten haben, und dem Fettstoffwechsel ist. Weil da gibt es ja schon einen kleinen, aber feinen Unterschied.
Ja, absolut. Ja, einen ganz relevanten Unterschied. Also ich sag mal so, der Fettstoffwechsel ist natürlich die Fähigkeit des Körpers, Fette gut zu verarbeiten, gut zu verstoffwechseln. Und das ist natürlich wichtig für uns im Alltag, dass der Körper lernt, eben auch, können wir auch über die richtige Ernährung natürlich mit provozieren, dass wir eben auch weniger schnell verfügbare Kohlenhydrate essen und unseren Stoffwechsel auch dahingehend eben optimieren, dass er auch besser Fette mitverbrennt. Aber durch ein regelmäßiges Ausdauertraining haben wir eben die Möglichkeit, diese Stoffwechselprozesse positiv zu beeinflussen, sodass wir eben in der Lage sind, langfristig auch schneller in den Fettstoffwechsel umstellen zu können. Der Fettverbrauch bezeichnet ja nur die absolute Menge an verbrauchten Kalorien. Und jetzt gut zuhören. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel langsam für 45 Minuten laufen, also so im Bereich von 60-70% der maximalen Herzfrequenz, dann ist unser Energieverbrauch wesentlich geringer, als wenn wir mit einer wesentlich höheren Herzfrequenz laufen, also zum Beispiel 80-90%. Aber, und jetzt ist es entscheidend, je schneller wir laufen, desto mehr Kalorien verbrennen wir pro Stunde. Aber wenn wir sehr intensiv laufen, verbrennen wir natürlich trotzdem weniger Fette. Wenn wir aber so in diesem Zwischenstoffwechsel sind und auch regelmäßig lernen, in diesen Fettstoffwechsel auch reinzukommen, dann kann es trotzdem sein, dass wir absolut gesehen mehr Fette verbrennen, weil wir auch mehr Kalorien verbrennen, als wenn wir sehr langsam gehen oder spazieren gehen oder laufen. Und deswegen ist es so entscheidend, tatsächlich auch eine ganz bunte Mischung unterschiedlicher Intensitäten umzusetzen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, du nimmst dir jetzt 3-mal in der Woche 45 Minuten Zeit für dich und deine Bewegung, dann würde ich so aufbauen, dass du sagst, 1-mal in der Woche gehst du im Grundlagenausdauerbereich langsam laufen, also so wirklich, da nennt man so den Bereich 70-75% der maximalen Herzfrequenz. 1-mal läufst du aber auch wie so eine Art Intervalltraining. Das heißt, du wechselst langsames und schnelles Laufen miteinander ab, sodass du absolut gesehen mehr Kalorien verbrennst. Und die 3. Trainingseinheit könnte so eine Kombination sein aus eben einem kleinen Ausdauer-Warm-up, 15 Minuten auf dem Stepper oder mit Home-Cardio-Übungen. Und dann gehst du 30 Minuten ins Kraft- oder Kräftigungstraining, um eben auch wirklich so diesen muskulären Aufbau voranzutreiben. Das wäre zum Beispiel eine ganz gesunde, gute Mischung für den Einstieg. Aber, und vielleicht schlucken jetzt manche, 3-mal in der Woche ist ganz schön viel, aber ich sag dir eins, wenn du nur 1-mal oder nur 2-mal trainierst, wirst du einfach sehr, sehr, sehr viel langsamer einen Effekt merken, als wenn du dich einfach überwindest und sagst, du nimmst diese 3. Einheit mit dazu. Und oftmals scheitert es ja einfach auch nur daran, es einfach mal einzutragen im Kalender und sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, die 3 Einheiten, die schaffe ich pro Woche und die sind zum Beispiel Montag, Mittwoch, Samstag und das steht im Kalender, das ist mein Termin. Und vielleicht eben auch ein Ziel zu setzen, so wie du mit deinem Firmenlauf, dass du sagst, hey, da will ich innerhalb von 6 Wochen, ja, habe ich jetzt noch Zeit, will ich meine 5 Kilometer am Stück schaffen. Und das ist oft die beste Motivation und der beste Einstieg, ein Ziel zu haben.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich hatte jetzt zu Hause eher mit ein bisschen Kraftsport nochmal angefangen und dann irgendwann gedacht so, oh je, der Firmenlauf, der steht schon sehr, sehr bald an. Also ich muss jetzt so langsam anfangen. Und wie du gesagt hast, es ist eben nicht so sinnvoll, wenn man nur ein-, zweimal die Woche trainiert, gerade wenn man anfängt. Also ich fange ja jetzt beispielsweise mit dem Laufen wieder an. Das heißt, mein Körper, meine Muskulatur muss sich ja erstmal wieder daran gewöhnen. Und wenn ich jetzt 2-3 Mal oder eher 3-4 Mal oder sagen wir mal 3 Mal die Woche laufen gehe, eben diese Abwechslung, die du gesagt hast, und dann noch ein bisschen Kraftsport hinzufüge, dann ist das eben die ideale Mischung. Und man muss natürlich beachten, dass sich die Muskulatur, wenn man jetzt vorher noch nie gelaufen ist und eher Kraftsport gemacht hat, ja auch ändern muss. Also das ist ja dann auch eher in diesem Bereich, dass die Muskulatur länger durchhalten muss, als jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ich mache jetzt diese Kraftsportübungen mit 5 bis 6 Wiederholungen. Also das ist ja ein ganz anderer Muskel, der da beansprucht wird. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, warum es eben so wichtig ist, dass man dann auch wirklich den Mix quasi trainiert.
Ja, also es ist super relevant, gerade wie du sagst. Natürlich geht es um die Muskulatur, die beim Laufen auch anders beansprucht wird, um die Grundbelastung auch orthopädisch betrachtet. Und von daher ist es ganz entscheidend, gerade wenn man erst wieder mit dem Laufen anfängt oder generell mit dem Laufen startet, dass man eben neben dem Laufen auch die laufunterstützende Muskulatur trainiert. Also ich nenne das gerne so diese Beinachsenmuskulatur, also Übungen im Einbeinstand, Ausfallschritte, Kniebeugen und so weiter, ohne Zusatzgewicht. Da braucht man überhaupt nicht ins Fitnessstudio gehen. Es reicht, es zu Hause zu machen. Es gibt unendlich viele Übungen und auch Trainingsvideos oder gerne auch auf meinem Kanal natürlich, um da einfach sich ein bisschen Inspiration zu holen mit Übungen, die einem helfen, so diese Bein- und Fußmuskulatur aufzubauen, aber natürlich ergänzend auch mit entsprechendem Core-Training, also ganz klassisches Rumpftraining für Übungen wie jetzt Unterarmstütz oder Sit-Ups oder Planks und so weiter, eben Side-Plank, genau, solche Varianten. So kriegt man einfach den bunten Mix. Einmal ist es motivatorisch cool, andererseits braucht man auch diese Stützmuskulatur, um gesund zu laufen und so eben auch Verletzungen zu vermeiden und wird dadurch auch trotzdem schneller besser und vermeidet eben wirklich auch so diese Überbelastung, die sonst gerne mal am Anfang entstehen kann.
Jetzt ist es ja bei vielen oft so, dass gerade wenn die Muskulatur sich neu dran gewöhnt, dass man relativ schnell Muskelkater bekommt. Genau. Und kann man denn trotz Muskelkater auch laufen? Also manchmal hält der Muskelkater ja einfach 3 Tage an. Und ist es dann so, dass man wirklich warten soll, bis der komplett weg ist? Oder kann man dann trotzdem locker laufen gehen?
Da kann man schon locker laufen gehen. Also man nennt dieses Prinzip der Trainingsanpassung Superkompensation. Das heißt, es ist natürlich so, wenn du laufen gehst, dass du erstmal am nächsten Tag schwächer bist als am Tag davor. Also dass du erstmal dich eben angestrengt hast und dadurch deine Muskulatur und dein System ermüdet ist. Und je häufiger du aber trainierst, desto schneller geht eben auch diese Regeneration. Das heißt, dass du dich schneller wieder erholst und auch dann auf ein positives Grundniveau kommst. Idealerweise, und das findet man eben auch in einem Trainingsplan, ist es so, dass du ja auch mal über 2-3 Wochen hinweg natürlich so trainierst, dass du auch mal ermüdet in eine Trainingseinheit einsteigst, aber dann durch eine etwas verlängerte Trainingspause danach eben auf einem höheren Ausgangsniveau wieder startest. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man das Training so ein bisschen zyklisiert eben auch angeht. Selbst als Einsteiger, dass man eben guckt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel 3 Wochen hinweg, laufe ich eben diese 2 Einheiten und in der 4. Woche laufe ich aber zum Beispiel dann nur einmal und mache 2-mal mein Stabi-Training. Und dann wirst du merken, dass du eben besser bist als zuvor und dich entsprechend eben auch gesteigert hast.
Gut, dass du diesen Punkt Regeneration ansprichst, weil das ist ja enorm wichtig, dass man dem Körper dann auch die Zeit an sich gibt. Gibt es denn bestimmte Übungen beispielsweise, die man während der Regeneration machen kann, um das Ganze zu unterstützen?
Absolut. Also zur Regeneration gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum einen das klassische Dehnen, was man aber nicht unmittelbar nach dem Laufen machen sollte, sondern vielleicht eher am Tag danach. Viele nutzen inzwischen auch so diese Faszienrolle, um einfach so zusätzlich nochmal besser zu regenerieren. Selbstmassage mit einer Massagegun oder einfach nur mit einem wohltuenden Balsam tut total gut. Kombiniert aber gerne auch mal mit einer Sauna oder einer Kalt-Warm-Dusche oder mit einem Eisbad. Das hilft einfach, den Stoffwechsel anzuregen und entsprechend eben sich auch schneller zu erholen und dann auch schneller wieder fit zu sein.
Ich habe ja eigentlich gehört, dass man sich nach dem Laufen dehnen soll. Warum ist es denn so, dass man da lieber ein bisschen wartet? Vielleicht kannst du da ja mal aufklären, weil ich kann mir vorstellen, dass das viele auch so denken wie ich.
Ja, also es kommt immer darauf an, wie intensiv du gelaufen bist. Also je intensiver, desto weniger gut ist es zu dehnen. Also ich sag mal, wenn man wirklich einen, keine Ahnung, jetzt deinen Firmenlauf, 5-Kilometer-Wettkampf nimmt, danach ist deine Muskulatur quasi auch schon ein bisschen vorbelastet und letztlich vielleicht auch sogar ein bisschen verletzt. Also dass so diese kleinsten Muskelstrukturen leicht angerissen sind. Und wenn du dann in den Muskel reindehnst, verstärkst du sogar diese Risse und entsprechend brauchst du eben dann noch ein bisschen länger, um dich zu erholen. Das heißt, wenn du intensiv gelaufen bist, bitte nicht statisch dehnen. Also statisch bedeutet eben länger eine Dehnung halten. Dann lieber eben in so einem dynamischen Dehnmuster, dass du einfach für dich sagst, Mensch, ich fühle mich so ein bisschen steif oder so. Dann kannst du einfach 2-3 Sekunden eine Position halten, aber dann eben auch die Position wieder wechseln.
Und sollte man bei Muskelkater auch dehnen oder irgendeine Übung machen oder lieber ganz die Finger davon lassen?
Also ich finde bei Muskelkater viel angenehmer tatsächlich so ein bisschen mit der Massagegun, also mit so einer Massagepistole, wie es die häufig gibt, die Muskulatur aufzulockern und mit einem schönen Balsam die Beine einzumassieren. Und würde dann eher zu so einer Yoga-Kombination, sage ich jetzt mal, tendieren, wo es manchmal so fließende Bewegungen mit teils statischen Dehnübungen eben kombiniert sind. Das finde ich eigentlich angenehmer beim Muskelkater als jetzt ja so ganz statisch zu dehnen. Aber, und das ist ganz wichtig, da ist auch jeder ein bisschen anders. Also es gibt Leute, die sagen, boah, dehnen ist überhaupt nicht mein Ding. Und andere brauchen das total. Ist vielleicht auch ein bisschen persönlich unterschiedlich, altersabhängig. Aber ganz generell ist es schon total wichtig, auch auf die Regeneration zu achten und eben entsprechend auch zu unterstützen durch Mobilisation und Dehnübungen.
Ich will gleich auf jeden Fall zum Thema Regeneration noch die Ernährung dazu nehmen. Aber was mir gerade noch mal eingefallen ist, du hast ja eben die Herzfrequenz erwähnt. Die ändert sich ja im Laufe des Lebens, vor allem die maximale. Zum Beispiel hat man ja in der Kinder- und Jugendzeit, da kann man ruhig mal bis 200 hochgehen. Aber mit dem Alter ist dann so bei 170, 180 vielleicht irgendwann Schluss. Und man sollte ja je nachdem, wie, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fettstoffwechsel trainieren will, in einer anderen Herzfrequenz laufen. Wie kann man die denn ermitteln?
Also es gibt da ganz klassisch dieses 220 minus Lebensalter, wovon ich überhaupt nichts halte, weil es bei erfahrungsgemäß bei den allerwenigsten tatsächlich funktioniert, diese Rechnung. Das ist total individuell verschieden. Es gibt da natürlich, sage ich mal so, diese persönlichen Möglichkeiten, das zu ermitteln, zum Beispiel durch so einen HF-Max-Test, also dass man selbstständig versucht, wirklich sich leistungsmäßig auszureizen. Da läuft man zum Beispiel nach einem kleinen Warm-up 3 Minuten in dem Schema erste Minute schnell, zweite Minute schneller, dritte Minute maximales Tempo. Dann macht man 2 Minuten Pause und wiederholt dieses schnell, schneller, maximal für 3 Mal und schaut über die Pulsuhr, wo ist mein maximaler Puls eben hingegangen. Ist aber gar nicht so einfach, gerade als Einsteiger. Wenn man aber so ein bisschen mit dabei ist dann und auch für sich vielleicht sagt, ich bin über 35, ich bin Laufeinsteiger oder Wiedereinsteiger, dann macht es auch Sinn, sich mal so einen wirklichen Check-up zu unterziehen, also beim Kardiologen oder beim Sportmediziner, um auch wirklich sicher zu gehen, dass man eben auch vom Herzen her gesund ist. Das macht Sinn. Oder es gibt auch diese Studios, wo eben einfache Einsteigerleistungsdiagnostiken, Laktatleistungsdiagnostiken gemacht werden für all diejenigen, die wirklich es ganz genau wissen wollen und entsprechend noch ein bisschen ja, gezielter dann auch eben mit dem Sport weitermachen wollen.
Ja, sehr, sehr interessant. Wie ist es denn, weil du gerade gesagt hast, gerade für Laufanfängerinnen oder die gerade wieder einsteigen, wenn man jetzt zum Beispiel bei mir, ich merke halt, dass meine Ausdauer im Moment echt nicht gut ist und ich komme natürlich viel schneller jetzt in einen hohen Pulsbereich als du zum Beispiel, die ja schon seit Jahren läuft und das Herz dementsprechend auch total dran gewöhnt ist. Kann es denn da gefährlich sein, wenn man jetzt zum Beispiel keine so gute Ausdauer hat, wenn man seinen Körper direkt so krass hochpusht von der Herzfrequenz?
Würde ich im ersten Moment nicht sagen, sofern man eben gesund ist, sage ich jetzt mal. Das ist mal die Voraussetzung, dass man herzgesund ist. Für all diejenigen, die aber eben jetzt mit dem Laufen regelmäßig einsteigen wollen, ist es ganz wichtig, dass du jetzt nicht nach jedem Lauf mit einer roten Birne zurückkommst und denkst, ich fall gleich um, es war so anstrengend, weil dann machst du was verkehrt. Die meisten Einsteiger tendieren tatsächlich dazu, zu schnell zu laufen. Und dieses zu schnell führt dann dazu, dass man sich auch nicht adaptiert, also weil eben nicht die Grundlagenausdauer gelegt wird. Das heißt, für den absoluten Laufeinsteiger oder Wiedereinsteiger gilt schon, laufen ohne zu schnaufen, also wirklich so zu laufen, dass du dich noch gut unterhalten könntest, dann bist du in deinem Grundlagenausdauerbereich. Und wenn du da nicht laufen kannst, weil dein Puls gleich so hoch ansteigt, dass du das Gefühl hast, puh, ich bin sofort außer Puste, dann ist es für dich einfach auch noch zu zu viel, jetzt gleich 20 oder 30 Minuten am Stück zu laufen, dann müsstest du wirklich auch nochmal diesen einen Schritt zurückgehen. Und das fühlt sich für manche erstmal blöd an, aber ich verspreche dir, nach 3-4 Wochen bist du schon wesentlich weiter und auch weiter, als wenn du immer in diesem, ich bin völlig außer Puste und habe eine rote Birne unterwegs bist. Deswegen dann lieber zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal den Schritt zurück und starte wirklich mit Gehen und Laufen im Wechsel. Also das ist auch der absolute Einstieg über die Trainingspläne, 5 Kilometer. Ich kann dir da auch gerne für euch einen auch mit rüberschicken, dass du den mit reinstellen kannst. So ein 5 Kilometer Einsteigerplan, wo du wirklich anfängst, halt eine Minute läufst, eine Minute gehst und dich dann über 6 Wochen zum Beispiel entwickelst, um dann in der Lage zu sein, auch 30 Minuten wieder am Stück laufen zu können.
Ja, voll gut, dass du das sagst. Gerne, schick mir den. Ich kann den auf jeden Fall unten in die Shownotes packen. Ich glaube, der ist super hilfreich, für mich natürlich jetzt auch gerade. Und ich finde, es ist immer schade, das sieht man ja auch manchmal im Fitnessstudio, ja, dass manche sich so hart abrackern, nur um irgendwie Gewicht zu haben oder eine bestimmte Zeit durchlaufen zu können. Und ich finde es auch immer schwierig, weil ich mir denke, ja, man soll sich einfach an sein Niveau gerade anpassen. Nur so kann man dem Körper ja wirklich helfen, in einem natürlichen Modus quasi besser zu werden. Also fand ich gut, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast, dass halt einfach laufen, gehen, abwechseln, ist ja vollkommen egal. Der Körper gewöhnt sich ja daran, dann wird das auch mit der Zeit besser. Und ich finde, man muss sich da auch nicht schlecht fühlen. Ich hatte eine Zeit lang damals, als ich ziemlich, ja, wie soll ich sagen, eher in diesem Sportmodus drin war. Ich hatte nie so viel Ausdauer gemacht, aber es war zum Beispiel bei mir so, wenn ich dann draußen irgendwo laufen war und bin an jemandem vorbeigelaufen, dass ich dann besonders gut laufen wollte, ne? Dass ich besonders schnell laufen wollte. Und letztendlich, klar, kann das so eine Motivation sein, dass man zum Beispiel andere Leute in der Umgebung hat und einen das pusht, jetzt dabei zu bleiben. Aber ich finde, gerade am Anfang sollte man sich das jetzt nicht so sehr zu Herzen nehmen, wenn man da einfach mal nicht schafft, komplett direkt durchzulaufen.
Absolut. Also das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, die Erfahrung zeigt und es ist einfach wichtig, sich da auch Zeit zu lassen. Und je bewusster du mit dem Ganzen umgehst, desto besser wird dir der Einstieg gelingen und dann eben auch, dass es dir auch Spaß macht, langfristig dabei zu bleiben. Und das ist ja das Ziel, dass du es schaffst, für dich einfach einen Sport auch zu entwickeln oder zu entdecken, der dir gut tut. Und ich muss ja sagen, ich bin natürlich irgendwie auch, ich brauche den Sport. Ich bin sehr glücklich, wenn ich meinen Sport machen kann. Es geht natürlich auch mal ohne, aber nicht so oft oder nicht so lange. Aber ich merke halt einfach, dass es mir wahnsinnig gut tut in allen Lebensbereichen, wenn ich meinen Sport mache und da sind wir vielleicht wieder dann beim Thema Ernährung und dass ich auch einen wahnsinnigen direkten Bezug zwischen Ernährung und eben auch meinem Laufen sehe und auch meinem generellen Wohlbefinden und dass ja meine Bewegung auch einen großen Einfluss auf mein Essverhalten hat.
Es ist ja auch so, dass das einfach total Stress abbauen kann. Also ich merke das, wenn ich hatte eine Zeit lang nicht so regelmäßig Sport gemacht, weil oft habe ich dann abends nach der Arbeit oder so gedacht, boah, ich bin echt komplett platt, ich würde mich am liebsten auf die Couch legen, aber die meisten verwechseln die geistige quasi Leistung, die sie erbracht haben, mit der körperlichen. Und letztendlich, wenn ich hier mit meinem typischen Bürojob 8 Stunden am Tag sitze, zwischendurch mal kurz aufstehe, dann hat mein Körper ja noch nicht so viel geleistet von physischer Arbeit. So, das heißt, selbst wenn mein Kopf in dem Moment zu ist, muss ich ja einfach nur Sport machen, da muss ich nicht viel drüber nachdenken über irgendwas, außer vielleicht, welche Übung mache ich gerade, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, ein YouTube-Video oder sowas macht oder wo gehe ich jetzt raus joggen, wie sieht das Wetter aus, was auch immer. Aber letztendlich kann man da den Kopf ja auch freilaufen, sagt man ja auch immer so schön. Und deshalb finde ich wichtig, das auch nochmal zu unterscheiden. Und klar ist es schwierig, wenn man abends, gerade wenn es vielleicht nicht so gutes Wetter ist, die Couch in Aussicht hat oder abends mal lieber in die Stadt gehen will, was trinken oder sowas. Aber immer im Hinterkopf behalten, es ist auf jeden Fall immer gut, noch ein bisschen sich zu bewegen. Es muss jetzt ja nicht irgendwie ein 10-Kilometer-Lauf sein. Selbst wenn man sich nur 10 Minuten ein bisschen bewegt, hat man auf jeden Fall schon was Gutes für sich getan. Und deshalb finde ich das auf jeden Fall sinnvoll, um da auch den Geist frei zu bekommen. Und wie du gesagt hast, auch so generell fühlt man sich dadurch ja auch besser und ich merke zum Beispiel auch, wenn ich mich aktiver bewege, habe ich auch direkt mehr Lust, gesunde Sachen zu essen. Also mein Körper sagt mir, ja, jetzt machen wir es aber richtig. Vielleicht kannst du da nochmal dazu sagen, wie du das so empfindest. Also hast du zum Beispiel auf bestimmte Sachen dann mehr Lust? Merkst du mittlerweile, was dein Körper genau braucht? Oder vielleicht auch Tipps, wie man Signale deuten kann vom Körper?
Mhm. Ja, ganz wichtiges Thema. Also Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz zurückgehen zu dem Punkt, den du gerade sagtest hinsichtlich der, ja, der Zeiten. Also was ich auch immer wichtig finde, ist, man kann ja auch mal morgens laufen gehen, also direkt sich sagen, komm, ich stelle mir den Wecker 30 Minuten früher, um einfach so diesen direkten Impuls schon mal umzusetzen und schon morgens mit guter Energie dann auch ins Büro zu fahren und eben schon mal so sein Bewegungspensum gemacht zu haben. Es reichen ja 20 Minuten teilweise, auch für ein kleines Homeworkout sind 20 Minuten völlig ausreichend, aber man startet schon gleich mit einem ganz anderen Grundgefühl in den Tag, aber eben auch manchmal Wege zu nutzen, also wie einfach auch zu sagen, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich jogge mal ins Büro und dusche mich dort noch ab. Und es muss nicht immer gleich Training heißen, sondern es kann ja auch einfach nur Bewegung heißen. Und wer es generell schafft, mehr Bewegung in seinen Arbeitsalltag unterzubringen, der wird auch schnell merken, wie viel Energie das einem zurückgibt. Also in der Mittagspause ein bisschen draußen spazieren gehen oder sich bei dem Restaurant ein Stück weiter erst sein Mittagessen zu holen, um einfach schon mal, ja, frische Luft zu haben, kombiniert mit ein bisschen Bewegung, das bringt den Körper in Gang. Und da kommen wir jetzt auf das Thema Anpassung der Ernährung. Man isst einfach auch anders, wenn man sich bewegt. Und ich spüre das ganz häufig, dass ich einfach vom Laufen komme und denke, jetzt brauche ich das und das. Und das nenne ich am Ende intuitive Ernährung. Und ich weiß sehr wohl, das ist für viele sehr schwierig, sich intuitiv zu ernähren, weil, klar, die Intuition auch beeinflusst wird von Stress, von Schlaf, von zu frühem Aufstehen, sagt man ja auch, dass da Melatonin und so weiter, Melatonin einen Einfluss drauf hat. Dass aber eben natürlich auch unser Essverhalten, gerade mit schnellen Kohlenhydraten, dazu führt, dass wir schneller auch mal die Tendenz haben, wieder was Zuckerreiches essen zu wollen. Und das können wir auch so ein bisschen unterbrechen, indem wir uns eben regelmäßig bewegen und damit den Stoffwechsel eben aktivieren und umstellen. Das heißt, ja, wie spüre ich die Anpassung? Also ich persönlich merke das vor allem, wenn ich eben vom Laufen komme, dass ich dann teilweise auch eben hungrig bin, dann aber auch sage, okay, jetzt mache ich mir zum Beispiel auch ein gesundes Mittagessen oder ich nehme direkt einen Shake und esse dann erst 2 Stunden später zu Mittag, weil ich weiß, jetzt nach dem Sport brauche ich eben zum Beispiel nach einer intensiven, längeren Einheit Kohlenhydrate und Proteine. Die erste Stunde ist ja auch wahnsinnig entscheidend für die Regeneration. Das heißt, das Zeitfenster, dieses Open Window, wie es ja auch tatsächlich heißt, ist in der ersten Stunde besonders wirksam. Innerhalb der ersten Stunde sollten wir eben nach einer extrem intensiven Einheit 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu uns nehmen, kombiniert mit so circa 0,3 Gramm Protein. Das gilt jetzt aber nicht, wenn ich eine halbe Stunde locker gejoggt bin, sondern wirklich nach einer sehr intensiven, langen Einheit. Aber solche Momente zu nutzen, um eben gleich was Sinnvolles zu essen, um dann aber auch diesem späteren Heißhunger entgegenzuwirken. Und da wird jetzt vielleicht auch einer sagen, ha, wie ist denn das mit dem Nachbrenneffekt? Weil eigentlich soll ich doch nach dem Sport erstmal nichts essen, damit ich noch zusätzliche Kalorien verbrenne. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, was man eigentlich möchte. Also möchte ich jetzt eben mich auch sportlich voranentwickeln und auch schneller wieder fit sein für die nächste Trainingseinheit? Wie steht es auch um mein Immunsystem? Ist jetzt gerade eine Phase, wo mehr Infekte umher sind oder das Wetter sehr stark wechselt, dann würde ich auch lieber auf den Punkt schnelle Regeneration setzen. Wenn ich aber für mich sage, ja, das Laufen oder der Sport dient jetzt tatsächlich mit dem Hauptziel des Abnehmens, dann kannst du auch sagen, du nimmst danach tatsächlich erstmal primär das Protein zu dir und später eine Hauptmahlzeit. Sei dann aber auch über den restlichen Tag hinweg immer wieder auch bewusst, ob du dann später nochmal so einen Heißhunger bekommst oder dann am Abend anfängst zu snacken. Das kommt nämlich bei ganz vielen. Die trainieren am Morgen, denken, boah, jetzt habe ich Gutes für mich getan und ich ziehe das jetzt durch und heute ist ein guter Tag. Und dann kommt es so ziemlich nachgelagert nochmal so dieser Hunger. Mhm. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also je bewusster man sich das macht, desto besser funktioniert es.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, wie man sich oder wann man sich vor allem auch am besten nach so einer Trainingseinheit ernährt. Aber wie ist es denn davor? Gibt es da denn auch bestimmte Makronährstoffverteilung oder Lebensmittel und Gerichte, die sich am besten eignen? Gerade wenn man jetzt nicht so ganz intensive Einheit vor sich hat, sondern ich würde sagen, so was Lockeres eher.
Ja, also ich sag mal, da müssen wir 2 Momente unterscheiden. Einmal der zum Beispiel, ich stehe morgens auf und will gleich laufen gehen, weil ich eben auch gar nicht so viel Zeit habe, bevor ich dann losfahre. Da würde ich empfehlen, entweder, gerade wenn es um so eine Einheit 20 bis 30 Minuten geht, entweder startest du tatsächlich ohne ein Frühstück. Das können manche, können nicht alle. Also ich würde auf jeden Fall vorher 1 bis 2 Gläser Wasser trinken, vielleicht einen Espresso auch trinken, der regt ja auch den Fettstoffwechsel an. Und dann entweder ohne irgendwas zu essen loslaufen. Da gibt es aber auch Personen, die können das zum einen nicht oder diejenigen, die ohnehin eher auch von der Hormonsituation eher niedrig aufgestellt sind, auch vom Körpergewicht eher an der Untergrenze sind, denen würde ich das nicht empfehlen. Also es steht ja auch eher in der Kritik so dieses Nüchternlaufen, gerade auch bei Frauen, die auch sehr sensibel auf den ja, Hormonhaushalt reagieren. Da würde ich dann eher dazu raten, noch ein kleines Toastbrot zu essen mit ein bisschen Butter und Honig. Das liegt einem in der Regel nicht schwer und dann kann man trotzdem mit einem kleinen Energieanstoß eben loslaufen und ist nicht ganz so leer. Genau. Wenn man jetzt aber sagt, ich komme irgendwie abends erst zum Laufen und habe mittags ganz normal im Büro vielleicht gegessen, dann würde ich aber schon auch für die, die ein bisschen einen sensibleren Magen haben, würde ich sagen, schau schon mittags, dass du jetzt nicht was sehr Fetthaltiges, Fleischlastiges ist. Also ich sag mal so der Klassiker hier bei mir in Franken, ich komme ja aus Bamberg, so ein Schäuferler mit Kloß und kräftiger Soße würde ich jetzt wahrscheinlich nicht essen, wenn ich weiß, um 18 Uhr, keine Ahnung, 3-4 Stunden später will ich laufen gehen. Dann würde ich vielleicht beim Mittag eben schon auf ein bisschen was Sanfteres setzen. Also ja, schon einer breiten Verteilung der Makronährstoffe, also irgendwie zum Beispiel Kartoffeln mit Quark und einem Ei beispielsweise, vielleicht weniger Rohkost, manche vertragen das ja auch nicht so gut. Und dann, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, ich habe noch Hunger, bevor ich loslaufe, dann kann man so eine Stunde davor eine reife Banane essen, einen Sportriegel, zum Beispiel auch einen Grießbrei oder eine Breze, die einfach so ein bisschen einfach so einen Grundlevel an Energie anbietet, aber eben auch nicht so schwer im Magen liegt.
Und ab wann würdest du sagen, sollte man sich Gedanken darum machen, während der Sporteinheit noch zu essen?
Ja, gute Frage. Also ich sag mal, in der Regel so ab 75 bis 90 Minuten Belastung kann man drüber nachdenken, ob man eben Wasser oder auch dann letztlich Kohlenhydrate in Form von einem isotonischen Getränk oder Gel eben braucht. Und alles drunter in der Regel nicht, außer es ist jetzt Wettkampf. Jemand bereitet sich auf ein 10-Kilometer- oder Halbmarathonrennen vor. Der darf dann ruhig schon früher mit Kohlenhydraten starten. Aber so rein aufs Training bezogen, ab 75 bis 90 Minuten kann man mit Kohlenhydraten arbeiten, muss man aber nicht.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal, weil wir eben schon über Regeneration gesprochen haben, zum Beispiel mit aktivem Dehnen und sowas, wie kann man denn da mit der Ernährung unterstützen? Klar, um die Muskeln aufzubauen und sowas, ist ja Protein auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und danach hast du ja auch gesagt, eine Kombination aus Protein und Kohlenhydraten. Aber was würdest du sagen, was sind so vielleicht typische Lebensmittel oder Gerichte und sowas, mit denen man die Regeneration unterstützen kann?
Also ganz generell achte ich in meiner Ernährung, dass sie möglichst antientzündlich ist. Also das ist schon so ein Faktor, der bei mir sehr relevant ist, um generell einfach Entzündung vorzubeugen und ja, immunfitter auch zu sein. Das heißt, ich achte auf viele Kräuter, die ich regelmäßig esse. Ich nehme sehr viele Gewürze zu mir, also so dieses klassische Kurkuma, Ingwer, Zimt, Chili, Pfeffer, einfach in jede Mahlzeit, die ich eigentlich esse. Also ich starte beim Frühstück und nehme dann zum Beispiel mal Zimt oder Kakao. Beim Mittagessen nehme ich sehr viel Pfeffer, aber eben auch gerne mit Ingwer oder Kurkuma und eben frischen Kräutern. Einfach um so diese Kombination aus antientzündlich eben auch herzustellen, um meinen Körper generell zu unterstützen. Ich achte auf die Fettsäuren natürlich, ganz relevanter Punkt. Also ich supplementiere schon seit 8 Jahren sehr regelmäßig und konsequent auch mit dem Omega-3, was ja auch antientzündlich wirkt und meinen Stoffwechsel positiv beeinflusst, und achte aber eben auch auf viele Nüsse und auf eher dann die hochwertigen pflanzlichen Fette. Und wenn es jetzt ganz klassisch um das Thema Regeneration geht, dann ist es da wichtig, wie du gesagt hast, auch eben Protein regelmäßig zu sich zu nehmen. Also jede Mahlzeit sollte eine Proteinquelle enthalten, also eine aktive Proteinquelle, nicht nur kombiniert jetzt in dem Lebensmittel wie in wie jetzt zum Beispiel in der Kartoffel, da sind ja auch Proteine drin, oder in Haferflocken, sondern wirklich eine aktive Proteinquelle. Zum Beispiel im Frühstück nehme ich dann Quark statt nur den normalen Joghurt, weil ich da einfach sehr viel mehr Proteine drin finde. Oder eben Fisch oder Fleisch als Beilage, aber auch Eier oder auch Bohnen, Linsen. Genau, um eben da eine gesunde Mischung herzustellen. Und die Regeneration förderst du am besten eben einmal durch den Zeitpunkt, also die erste Stunde nach dem Training, was Proteinreiches und Kohlenhydratreiches eben zu nehmen. Und ja, eben das Antientzündliche, das sind so die wichtigsten Faktoren, würde ich sagen.
Okay. Ja, zum Thema anti-entzündliche Ernährung verlinke ich auch nochmal eine Episode hier unten drunter. Da geht es nämlich sowohl um die spezifischen Lebensmittel als auch die Grundsätze. Das habe ich auch zum Beispiel in meinem Buch Plant-Based beschrieben, bei dem es ums Immunsystem ja auch geht und der pflanzenbasierten Ernährung, die ja auch viel in Richtung anti-entzündliche Ernährung geht. Also das ist nicht nur, wenn man viel Sport macht, wichtig, sondern auch generell um eben Entzündungen und vor allem diese stillen Entzündungen, die ja auch immer aktiver werden, dass man immer mehr darüber spricht, weil das haben die meisten ja gar nicht so auf dem Schirm. Also das auf jeden Fall sehr, sehr wichtiges Thema. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Was ist denn aktuell so dein Lieblingsgericht? Hast du da was, was du gefühlt immer essen könntest?
Ja, also ich sag mal jetzt gerade, wo der Frühling kommt oder der Sommer ja schon fast da ist, ich bin ein totaler Fan von Tomaten, Rucola und Feta- oder Mozzarella-Mischungen. Und ich kann diese drei Lebensmittel, kombiniert auch noch mit frischem Basilikum und Pfeffer und gutem Olivenöl, das kann ich ja mit allem mischen, was mir irgendwie so gerade unter die Finger kommt. Also manchmal nehme ich diese Mischung zum Beispiel auf salzige Pfannkuchen. Manchmal esse ich diese Mischung mit Rote Beete als Mittagessen. Manchmal esse ich das als Nudelsalat mit eben Dinkelnudeln oder ich kombiniere das auch mit mal mit Quinoa. Also es kommt immer auf den Zeitpunkt an, aber ich könnte das morgens, mittags, abends essen. Ich liebe diese Mischung und kann das nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich nehme da auch gerne ein bisschen Pesto mit dazu. Auch da gibt es ja total große Unterschiede zwischen einem in Anführungsstrichen gesunden Pesto und einem weniger gesunden. Also da bitte unbedingt auch mal auf die Rückseite schauen vom Glas, mit welchen Nüssen und mit welchem Öl das gemacht ist. Aber die Mischung finde ich sensationell und es ist eben hoch anti-entzündlich, kombiniert mit einem unfassbar frischen Geschmack. Also unbedingt mal ausprobieren, ich finde es sensationell. Genau, das ist eigentlich so derzeit mein Lieblingsessen und auch das von meinen Kindern, weil es sehr variabel ist. Und die fragen immer wieder nach ihrem Lieblingslauwarmen Nudelsalat, so heißt er dann bei uns. Und auch da, ich meine, auch bei der Nudel, jetzt kriege ich langsam Hunger, auch bei der Nudel gibt es ja riesige Unterschiede, die man ja machen kann zwischen der Basisnudel, die jetzt verrufen ist als nicht so gut, bis zur total hochwertigen Nudel, sage ich jetzt mal. Und auch da, ja, finde ich, ist für groß und klein ja alles dabei, was man machen kann. Und ich finde es ja auch immer wichtig, gerade jetzt auch für die Kinder Lebensmittel auch begreifbar zu machen und sie so vielseitig wie möglich zu ernähren. Und manchmal kann man ihnen was untermogeln und manchmal kann man es ihnen auch erklären und dann essen sie es trotzdem. Also Rote Beete zum Beispiel ist völlig falsch verrufen, dass es Kindern nicht schmeckt. Also ich kenne so viele Kinder, die Rote Beete gerne essen. Mhm. Man muss es ihnen nur in der richtigen Form auch anbieten zum Beispiel. Und es ist ja ein wahnsinnig hochwertiges und letztlich auch nachhaltiges regionales Produkt. Also ich stehe schon auch total darauf, möglichst saisonal und regional zu essen. Und ich finde, da kann man ganz, ganz viel machen, wenn man eben ja bewusst einkauft und eine bewusste Vielfalt auch wählt.
Klingt sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt auch so langsam wieder Hunger. Das ist auch was ich sehr gerne esse. Also von daher kann ich dir definitiv zustimmen. Du hast ja eben schon zum Thema Omega-3 angesprochen, dass du das seit Jahren supplementierst. Mache ich auch. Gibt es ja zum Beispiel auch als Öl. Kann man ja auch zusätzlich noch zu so einem Salat gerne nutzen. Was sind denn noch so Supplements, die du empfehlen würdest, wo man vor allem oder generell Nährstoffe, auf die man besonders achten sollte?
Also ich sag mal, für alle Sportlerinnen und Sportler, vielleicht als erstes auf die Sportlerinnen bezogen, die brauchen vor allem das Thema Eisen, ein bisschen mehr sogar noch als die Männer. Also da unbedingt mal drauf achten. Ich bin immer ein Freund davon, bevor man jetzt anfängt, irgendwie sich da 10 Supplemente reinzuziehen, in Anführungsstrichen, schon auch mal zu gucken, wie steht es eigentlich um mein Blutbild. Also ich mache das einmal im Jahr beim Frauenarzt, lasse ich einfach so die wichtigsten Werte für mich checken. Und da gehört immer das Eisen dazu, beziehungsweise das Ferritin, also das Speichereisen im Blut, kombiniert mit dem Hämoglobin, was jetzt für die Ausdauerleistung natürlich auch relevant ist. Also aufs Eisen auf jeden Fall achten, aufs Vitamin D achten. Gerade jetzt bei uns einfach in unserer deutschen Umgebung brauchen wir im Winter, eigentlich die meisten brauchen da ein Supplement. Und kombiniert dann für den Sport natürlich auch mit dem Magnesium. Auch da haben sehr viele einen Mangel, einen latenten Mangel, ohne dass wir es wissen. Und das müssten sehr viele ergänzen. Ich selber nehme auch das Magnesium sehr konsequent, weil ich einfach auch merke, dass ich da schlecht aufgestellt bin und eben auch jedes Jahr wieder im Blutbild sonst die Bestätigung bekommen habe. Und genau, also das sind jetzt so die wichtigsten Supplemente, die ich eigentlich regelmäßig nehme, kombiniert mit dem Vitamin D. Und sonst bin ich jetzt keine, die sagt, ich nehme jetzt alles irgendwie über Pillen, sondern ich versuche eben auch über die Basisernährung viel abzudecken. Und ja, nehme beim Eisen zum Beispiel manchmal statt des Präparats auch so ein Kräuterblut. Finde ich auch ganz lecker. Und eben hilft mir auch da ein bisschen besser wieder auf die Höhe zu kommen.
Ja, sehe ich genauso. Und auch vor allem bin ich immer Fan von, ja, lass doch erstmal checken, was du überhaupt benötigst, statt blind darauf loszusupplementieren. Also das ist auf jeden Fall immer eine sehr gute Wahl. Es gibt ja ein paar Nährstoffe, da ist es manchmal nicht ganz so leicht zu analysieren, zum Beispiel bei Zink oder so. Aber wenn man einfach mal zum Hausarzt, zur Hausärztin geht und sagt, hey, ich möchte mich gerade mal durchchecken lassen, kann man das auch ja ab und zu mal machen lassen. Würde ich auch empfehlen. Schadet nicht, damit man einfach mal sieht, wie sieht es denn in meinem Körper, in meinem Blut aus? Hat der überhaupt genug? Und dementsprechend ja nicht unbedingt nur über Supplements, sondern auch einfach mal in der Ernährung schauen, was könnte ich hier noch optimieren. Ja, Leni, danke für deinen ganzen Input. Ich glaube, da konntest du jetzt schon sehr vielen helfen. Gerade diejenigen, die jetzt so denken, ach komm, ich könnte mal wieder irgendwie ein bisschen mehr Ausdauersport machen oder ich will wieder einsteigen, ich will gerade neu einsteigen. Ich denke, da waren sehr, sehr viele hilfreiche Tipps dabei. Ich habe auch sehr profitiert von der Episode auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf den Plan. Den kannst du mir gerne schicken, dann packe ich den in die Shownotes, wie gesagt. Auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und hoffe, dass du auch bei deinem nächsten Lauf ja, Spaß hast wie zuvor auch.
Dankeschön, danke Laura für ja, die Einladung und euch allen alles Gute und viel Spaß beim Laufen und ich hoffe, ihr findet den Einstieg und es geht euch danach richtig, richtig gut. Bis bald.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.